Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020, Folge 49. Der China-Kracher von Philipp Matthais aus Stern Nummer 52 vom 17.12.2020. Gelesen von Uwe Schröder. In Europa herrscht Lockdown, im fernen Osten Euphorie. Die Wirtschaft brummt, die Chinesen feiern ihr System. Für das Land könnte es kaum besser laufen. Wäre da nicht der wachsende Widerstand des Westens? Der Ort, der womöglich die ganze Welt in diese Krise stürzte, ist verriegelt, seine Fenster mit Holz- und Blechplatten vernagelt. Die Herbstsonne scheint trübe durch den Himmel über einer Straßenkreuzung im Zentrum Wuhans. Es ist, wie so oft in China, die Luftverschmutzung. Der Huanan-Fischmarkt ist seit rund 10 Monaten geschlossen. Nur ein Krabbenverkäufer davor hat noch geöffnet. In Styroporkästen liegen verschnürte Krustentiere, halb tot, halb lebendig. Sprechen möchte er nicht mit Ausländern, grummelnd winkt er ab. Und wenig später erscheinen 2 Polizisten in Zivil und fordern einen auf, zu verschwinden. Nur ein paar Gehminuten entfernt befindet sich das Wuhan Center for Disease Control and Prevention, in dem an Viren geforscht wird. Gegenüber sitzen Studenten vor der angrenzenden Medizinfakultät und rauchen. Kurz nach Ausbruch der Pandemie tauchten Theorien auf. Labormitarbeiter hätten infizierte Versuchstiere, etwa Fledermäuse und Gürteltiere, unter der Hand an Markthändler verkauft. Ob es stimmt? Niemand weiß es, und wahrscheinlich wird die Welt nie erfahren, was wirklich im Dezember 2019 passiert ist, als das Coronavirus erstmals auftauchte und die chinesische Regierung eine Stadt von 11 Millionen Einwohnern erst abriegelte, dann stilllegte. Nirgendwo war der Lockdown so umfassend, so rigoros, und nirgendwo sonst auf der Welt wussten die Menschen so wenig darüber, was mit ihnen passieren würde. Wuhan, eine der Provinzhauptstädte Chinas, von denen die meisten Menschen außerhalb Chinas noch nie etwas gehört hatten, wurde zum Synonym für eine Katastrophe. Und heute? Wohl nirgendwo ist man so schnell zur Normalität zurückgekehrt wie im Ursprungsland des Virus. Von der Pandemie ist in Wuhan abgesehen, von dem abgesperrten Fischmarkt kaum etwas zu merken. In einer Kantine ein paar Straßen weiter drängen sich die Leute wie eh und je dicht an dicht. Man schlürft, schmatzt, rotzt. Eine Maske trägt kaum jemand. Die Köchin teilt Nudeln mit der bloßen Hand, wirft sie ins kochende Wasser und verteilt blitzschnell Erdnusssoße, Chiliöl und eingelegten Rettich auf den köstlichen Regan Mian, für die Wuhan berühmt ist. Draußen schlendern alte Männer in Jogginghose und Zigarette rauchen durch die Straßen. So ist es auch in Peking, Shanghai und Guangzhou. In der ehemaligen französischen Konzession etwa, einem mit Plantanen bepflanzten Viertel in Shanghai, sitzen die jungen, neureichen Chinesen in Cafés und genießen ihr Geld und ihr Leben in der Oktobersonne. Abends feiern sie in Clubs, tanzen auf Dachterrassen, am Bund, der Uferpromenade der Stadt, während auf der anderen Seite des Flusses wie jeden Abend eine Lichtershow die atemberaubende Skyline der Stadt beleuchtet. Wir haben bewiesen, dass China mit einer Krise umgehen kann, sagt Duo Guojing. Er war 2 Jahre Soldat, vielleicht kommt daher sein schneidiges Auftreten. Wir treffen ihn in einem Teehaus in einem Stadtteil Wuhans, der zwar Optics Valley heißt, aber eher an die grauen 80er Jahre erinnert. Graue, monotone Wohnblöcke. Das einzig Farbige ist die zum Trocknen hinausgehängte Unterwäsche. Dou war zu Besuch in seiner Heimatstadt in der Provinz Gansu, als die Ausgangssperre in Kraft trat. Kurz darauf, er war ohnehin gerade arbeitslos, trat er einer Freiwilligentruppe bei. Von seinem Laptop aus koordinierte er Hilfslieferungen mit Essen und Medikamenten und half den Betroffenen mit Alltäglichem weiter. Selten waren es mehr als 6 Stunden Schlaf täglich, die er sich in diesen Wochen zugestand. Geld bekam er dafür keines. Da sei einfach ein Gemeinschaftsgefühl gewesen, dem er folgen musste, sagt er. Und es habe tausende solcher Gruppen gegeben, jede mit hunderten von Mitgliedern. Die Pandemie habe das Land mobilisiert. Dieses Gefühl der Einheit war überwältigend. Auf einmal halfen alle zusammen, das hätte ich so nicht erwartet. Die Pandemie hat China geeint und stärker gemacht, sagt er. In China herrscht Effizienz, nicht Freiheit. All das sei spontan aus der Mitte des Volkes heraus entstanden. Hilfe von der Regierung kam erst später. Die freiwilligen Gruppen waren zuerst an Ort und Stelle und halfen. Trotzdem kritisiert er die Regierung nicht. Für Doro war es beides. Die Opferbereitschaft der Menschen und die Effizienz der Regierung, mit denen China die Krise gemeistert habe. Ich glaube, kein Land hätte diese Krise besser bewältigen können als China. Im Westen kümmert man sich zu viel um Individualrechte und Datenschutz. In China konnten wir alles schnell und zentral organisieren. Das half ungemein. Vor 34 Jahren war es eine Katastrophe, die zum Sargnagel des damals mächtigsten sozialistischen Landes wurde. Der Reaktorunfall von Tschernobyl war eine Mischung aus menschlichem Versagen, Kadergehorsam, falschen Anreizen und desaströser Informationspolitik. Demokratien, glaubte man danach, sind autokratischen Systemen auch in Krisensituationen überlegen. Sie können effektiver reagieren, weil Informationen schneller und transparenter fließen. Und tatsächlich hätte sich die Welt gewünscht, dass nach den ersten Hinweisen auf eine neuartige Lungenerkrankung in Wuhan die örtlichen Behörden keine Zensur vollstreckt, sondern bekannt gemacht hätten, was die Ärzte ihnen sagten. Dann hätte das Virus womöglich gar nicht erst den Weg aus China in andere Länder finden können. Doch Monate später, als es sich längst auf alle Kontinente verbreitet hatte, änderte sich die Perspektive. Plötzlich schien das chinesische System überlegen. Während die westlichen Demokratien, allen voran die USA unter Trump, die Pandemie nur unzureichend bekämpft haben, reagierte Peking entschlossen. Nicht nur, dass es wie andere am 28. März seine Grenzen für Ausländer schloss. Wer seitdem noch ein Visum für China erhält, muss mehrere negative Corona-Tests vorweisen und sich 2 Wochen in strikte Quarantäne begeben. Die Maßnahmen auch im Land selbst sind rigoros. Wird ein Covid-Cluster entdeckt, so wie kürzlich in Kashgar, einer Stadt im äußersten Westen des Landes, muss sich dort die gesamte Bevölkerung einmal testen lassen. Dafür nutzt die Partei sowohl Hightech und Big Data als auch Institutionen aus der kommunistischen Frühzeit. Als sich die Viruserkrankung im Januar zu einer Pandemie ausweitete, wurden mit einem Mal wieder die Nachbarschaftskomitees aktiv. Eine kommunistische Graswurzelorganisation, die sich wie ein engmaschiges Netz um die Bevölkerung legt, deren Existenz man aber in normalen Zeiten leicht vergisst. Mit den freiwilligen Organisationen, die spontan entstanden und in die Doe eintrat, haben sie nichts zu tun. Die Komitees sind straff organisiert. Eines ihrer Mitglieder ist Sung Yeping. Jetzt im Spätherbst hält sich die 39-Jährige wie alle in ihrem Komitee bereit für eine 2. Welle. In Shanghai sinken die Temperaturen bereits, der Winter naht und es wächst die Sorge vor Corona. Chinas Lockdown ist der wahre Lockdown. Sung hat einen modischen Pagenschnitt, trägt schwarz und strahlt eine strenge Eleganz aus. Die Nachbarschaftskomitees sind die Basis der Partei. Sie gewährleisten den direkten Kontakt mit der Bevölkerung, sagt sie in leisem, aber kasernenhaftem Staccato. Sollte die Pandemie wieder ausbrechen, regeln diese Komitees die Wohneinheiten ab, in denen die größten Teile der chinesischen Städte organisiert sind. Die Baustruktur erleichtert das. Mehrere Hochhäuser um einen Hof, der nur über einen bewachten Zugang erreichbar ist. Von hier aus kontrollieren die Komitees Essens- und Medikamentenlieferungen. Auch die Quarantäne der Bewohner überwachen sie. Sie verteilen Zugangskarten, statten Kontrollbesuche ab bei denjenigen, die das Haus nicht verlassen dürfen. Viele Chinesen empfinden diese Aktionen wie die Kontrolle einer strengen Mutter, die sich kümmert. Dass man es auch wie das Wirken einer allmächtigen Partei ansehen kann, die keine Freiheitsrechte kennt, ist vielen Chinesen fremd. Die Bürger folgten den Anweisungen ohne Widerspruch. Die Solidarität war beeindruckend, sagt Song. Wenn die Pandemie vorüber ist, will man sich wieder auf anderes konzentrieren. Wir wollen mehr Big Data nutzen und Informationen über unsere Bürger sammeln, um einen besseren Service zu gewährleisten. Später steigt sie in eine blaue Mercedes S-Klasse und fährt davon. Das Resultat dieser Strategie? Seit April meldet die Regierung täglich zwischen 15 und 30 Neuinfektionen, Werte, von denen westliche Länder nur träumen können. Doch ist das wirklich so? Zweifel an den Angaben sind berechtigt. Es gibt kaum eine Zahl, über die die chinesische Regierung nicht gelogen hat. Wirtschaftsdaten, Luftverschmutzung, Selbstmordraten. Was nicht passt, wird passend gemacht. Selbst der Premierminister Li Keqiang traut den Zahlen seiner Provinzfürsten nicht immer. Angeblich schaut er lieber auf den Stromverbrauch und die Zugfrachtraten, wenn er etwas über den Zustand der Wirtschaft erfahren will. Daraus wurde ein eigenes Barometer, der Li Keqiang-Index. Und auch das Narrativ, China ist sauber und sicher. Es sind Ausländer, die Krankheiten ins Land bringen, ist nicht neu. Dasselbe erzählte man dem Volk, als in den 90er Jahren das HIV-Virus in China grassierte. Die meisten Chinesen sind sich einig, dass die Lage unter Kontrolle ist und China aus dieser Krise gestärkt hervorgeht. Versuche, Ausbrüche zu vertuschen, sind bislang nicht bekannt geworden. Und Tatsache ist auch, während viele westlichen Volkswirtschaften in die schwerste Rezession seit der Nachkriegszeit rutschen, wird Chinas Wirtschaft dieses Jahr um 2% gewachsen sein. Und gerade erst hat China mit einer Reihe von asiatischen Ländern die größte Freihandelszone der Welt gegründet. Während sich die USA unter Trump vom Weltgeschehen zurückgezogen haben, tritt Peking immer vehementer auf. Der Ex-Soldat und freiwillige Helfer Du aus Wuhan ist sich sicher, Chinas Aufstieg ist eine Win-Win-Situation für alle. Ist Chinas Aufstieg Chance oder Bedrohung? Doch immer mehr Menschen im Westen fragen sich, droht aus der Win-Win-Situation nicht ein Nullsummenspiel mit einem Gewinner und vielen Verlierern zu werden? Nutzt China die Schwäche der anderen aus, politisch und wirtschaftlich? Schon während der Ausgangssperre in Wuhan begannen die Fabriken wieder zu produzieren. Wenig später konsumierten die Chinesen auch wie auf Knopfdruck wieder. Der deutsche Autokonzern BMW verkaufte zwischen Juli und September in China 30% mehr Autos als im Vorjahr, während der Absatz etwa in den USA einbrach. China ist gerade der sicherste Ort der Welt, sagt Jack Gee und lacht. Er ist Werksleiter des deutschen Autozulieferers Webasto. Es war wohl einer seiner Kolleginnen, die im Januar die erste Corona-Infektion nach Deutschland brachte. Die Webasto-Fabrik liegt etwas außerhalb von Wuhan, in einem sauber geplanten Gewerbegebiet. Gee erzählt, dass er in der Nähe lebt, wo er anders als in der 11-Millionen-Stadt die Natur genießen kann. In Sichtweite des Werks sieht man bewaldete Berge. Ab April kamen unsere Mitarbeiter schrittweise zurück in die Fabrik, sagt Gee. Wer krank ist, soll zu Hause bleiben, am Eingang wird Fieber gemessen und nur noch die wenigsten tragen Masken. Seit Juni läuft hier alles wieder auf 100%. Die Regierung half, indem sie etwa den Transport von Arbeitern zum Werk organisierte. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge wurden teilweise erlassen. Der Umsatz wird durch die Pandemie natürlich unter den Planzahlen liegen, aber die durch den Stillstand im Februar und März entstandenen Verluste wird der Produzent von Autodächern wohl wieder wettmachen. Der Westen schrumpft, China wächst. Bis 2030, Darin sind sich ausnahmsweise unabhängige Analysten und die Parteikader aus Peking einig, wird China die USA als größte Volkswirtschaft überholt haben. Dahinter steckt eine Strategie, die die Kommunistische Partei vor Jahrzehnten ausgearbeitet hatte. Schon Anfang der 90er arbeitete sie daran, nicht zur Billigfabrik der Welt zu werden. Denn irgendwann, das ahnte man, zieht die Karawane ausländischer Unternehmen ins nächste Land, wo die Löhne noch niedriger sind. Gleichzeitig aber war man auf Investitionen angewiesen, um das Land zu industrialisieren. Also machte man den ausländischen Unternehmen ein bittersüßes Angebot. Ihr könnt hier produzieren und bekommt Zugang zum größten Markt der Welt. Dafür müsst ihr eure Technologie mit unseren Unternehmen teilen. So zwang man die Riesen aus dem Ausland in Joint Ventures und lernte von ihnen. Es wuchs eine chinesische Mittelschicht heran und China wurde zum größten Markt der Welt. Automobilzulieferer wie Webasto sehen sich heute zunehmend starker Konkurrenz gegenüber. Und nicht in China zu sein, kann sich kaum ein Unternehmen mehr leisten. Schließlich ist hier der Markt der Zukunft. Das Webasto-Werk nahe Wuhan ist noch keine 2 Jahre alt. Stolz zeigt Guy auf ein Foto von sich und Angela Merkel, die hierher zur Eröffnung kam. Rund 130 Millionen Euro setzt das Werk im Jahr um. Durch die Halle fahren Roboter, bringen Dächer von einer Produktionsstation zur nächsten. Ausgebeutete Tagelöhner gibt es zwar noch in China, doch in vielen Bereichen hat das Land längst zur Weltspitze aufgeschlossen. Zuletzt stiegen die Gehälter für einfache Arbeit um durchschnittlich rund 10% pro Jahr. In anderen Wirtschaftszweigen regelte man den eigenen Markt komplett von ausländischer Konkurrenz ab. Erst seitdem Google, Facebook und Twitter in China gesperrt sind, konnten die chinesischen Tech-Firmen Tencent, Alibaba und Huawei ungestört zu den Giganten heranwachsen, die sie heute sind. In Washington, Berlin und Tokio setzte man darauf, dass Peking sich mit der Zeit auch demokratisieren und liberalisieren würde. Tendierten nicht alle Gesellschaften langfristig zu einer marktwirtschaftlichen Demokratie, so wie es Francis Fukuyama in seinem Buch »Das Ende der Geschichte« prophezeit hatte. Doch stattdessen sieht sich das westliche Modell mit seiner Gewaltenteilung, der Marktwirtschaft und den Bürgerrechten heute einer neuen Herausforderung gegenüber, einer hypermodernen, effizienten und stetig wachsenden Hightech-Diktatur, deren Fundament die wirtschaftliche Macht ist. Und diese soll mit allen Mitteln weiter ausgebaut werden. Wenn europäische Firmen in China investieren, schaffen sie meist Arbeitsplätze und bringen Technologie mit sich, sagt Jörg Wuttke. Chinesische Unternehmen kaufen sich in Europa dagegen in bestehende Firmen ein. Das ist eine Asymmetrie, die es schon lange gibt. Der 62-Jährige lebt seit über 2 Jahrzehnten in China. Als Präsident der Europäischen Handelskammer in Peking setzt sich Wuttke für ein Investitionsabkommen ein. Das Abkommen würde nicht mehr beinhalten als gleiche Rechte für alle. Nun aber kommen andere Themen hinzu. Das aggressive Auftreten des Technologiekonzerns Huawei, die nationalistischen Äußerungen mancher chinesischer Diplomaten, das Sicherheitsgesetz in Hongkong und die Behandlung der Uiguren in Xinjiang. Für viele demokratische Staatschefs ist es schwierig geworden, das Narrativ Wandel durch Handel noch zu vertreten. Dabei hätte man längst reagieren können. Denn begonnen hat der aggressive Kurs Pekings schon früher. Und zwar mit der Machtübernahme von Xi Jinping 2013. 2018 schuf Xi seine eigene Amtszeitbeschränkung ab. Er kann auf unbegrenzte Zeit regieren und gilt als der mächtigste Führer des Landes seit Mao Zedong. Wie genau es Xi gelungen ist, so viel Macht auf seine Person zu vereinen, weiß außerhalb des innersten Zirkels der Partei niemand. Die Elitepolitik der KP ist eine Blackbox, sagt die Sinologin und ehemalige Mitarbeiterin des Mercator Institute for China Studies in Berlin, Mareike Ohlberg. Ein deutsches Buch war den Chinesen zu viel. Die marxistisch-leninistische Ideologie eicht die Kader und richtet sie auf ein größeres Ziel aus. Den Aufstieg des Landes zur Weltmacht unter Führung der Partei. Eine fein ausgewogene Mischung aus Nationalismus und Marxismus. Immer wieder werden Mitglieder zu Schulungen einbestellt, um auf Parteilinie gebracht zu werden. Als Xi sein Amt antrat, festigte er seinen Ruf mit einer Antikorruptionskampagne. Bei offiziellen Banketten durften Kader nicht mehr wie Jahre üblich mit französischem Rotwein und Foie Gras schlemmen. Vor allem aber nutzte Xi die Stimmung im Volk, um Widersacher kaltzustellen. Liberale Kräfte spielen heute keine Rolle mehr. Dafür hat die KP unter Xi begonnen, ihren Einfluss im Ausland zu vergrößern. Mit den Jahren hat die Partei ein engmaschiges Netz von Freunden, Unterstützern und Abhängigen im Ausland gesponnen, um direkt und indirekt ihren Willen auch dort durchzusetzen. Mareike Olberg hat zusammen mit dem Philosophen Clive Hamilton genau über dieses Machtnetzwerk ein Buch geschrieben. Peking-nahe Kreise versuchten, die Veröffentlichung in Großbritannien zu stoppen, was wiederum genau die These des Buches bestätigt. Die KP übt ihren Einfluss längst weit über die eigenen Landesgrenzen hinaus aus. Kurz vor Veröffentlichung von Olbergs »Die lautlose Eroberung« erhielt der Verlag zwei Briefe, mit denen das Buch verhindert werden sollte. Die Absender behaupteten, das Buch enthalte falsche oder diffamierende Inhalte. Olberg legt vor allem die Soft-Power-Strategie der KP offen. Einfluss nehmen die Kader dabei auf allen Ebenen, auch in Deutschland. Chinesische Parteifunktionäre treffen sich nicht nur mit der Bundesregierung, sondern auch mit Lokal- und Regionalpolitikern. Bundestagsabgeordnete, Jung- und Altpolitiker werden nach China eingeladen, wo man ihnen schmeichelt und die Sicht der KP auf die Welt erklärt. Auch im Hochschulbereich pflegt man Beziehungen. Im Bedarfsfall kann man dann auf diese Kontakte zurückgreifen und zum Beispiel darauf hinweisen, dass auf der Website Taiwan als eigenes Land geführt wird und man dies doch bitte ändern möge, sagt Olberg. Oder wenn die Bundesregierung sich bei der Seidenstraße-Initiative nicht beteiligen möchte, tauchen dann eben Regionalpolitiker auf, die sagen, aber es wäre doch so wichtig, dass Deutschland da mitmache. In Olbergs eigenem Fall war es der renommierte Club 48, ein Zusammenschluss aus ehemaligen Diplomaten, Geschäftsleuten und Politikern in Großbritannien, dem angeblich auch Ex-Premier Tony Blair nahesteht. Die Anwälte zweier Clubmitglieder drängten in ihren Briefen darauf, das Buch nicht zu veröffentlichen. Mit der Macht wächst Chinas Unbeliebtheit. Manches in dem Buch liest sich, als hätte die KP die halbe Wirtschafts- und Politikelite des Westens gekauft. Doch nicht alles ist verwerflich. Auch westliche Staaten betreiben Imagepflege. Stiftungen fast aller deutschen Parteien sind aktiv in anderen Staaten. Olberg aber kritisiert, dass die KP oft verdeckt und auf mehreren Ebenen Einfluss ausübt. Stellen Sie sich vor, was los wäre, wenn die Bundesregierung systematisch mit chinesischen Provinzregierungen zusammenarbeiten würde, um die Politik der KP in Peking zu verändern. Das würde die chinesische Regierung nicht zulassen, aber hierzulande passiert genau das. Mittlerweile ist Bewegung in die China-Politik vieler westlicher Staaten geraten. Immer mehr Demokratien haben das Auslieferungsabkommen mit Hongkong außer Kraft gesetzt. Italien, Frankreich und Großbritannien haben dem Huawei-Konzern für den Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes eine Absage erteilt. Olberg empfiehlt mehr Selbstvertrauen im Umgang mit dem Regime in Peking. Die Automobilbranche ist tatsächlich vom chinesischen Markt abhängig, sagt sie. Es gibt aber Studien, laut denen die wirtschaftliche Abhängigkeit in anderen Sektoren längst nicht so groß ist, wie häufig angenommen. Die Bundesregierung sollte sich hier nicht so sehr von der Automobillobby und einigen anderen großen Konzernen die Richtung vorgeben lassen. So mächtig, wie der Koloss China oft erscheine, sei er eben gar nicht. Statt vorauseilendem Gehorsam und übertriebener Rücksichtnahme auf die chinesischen Kader dürfe es sich die EU ruhig leisten, selbstbewusst und manchmal auch konfrontativ aufzutreten. Auch Chinas Plan, durch den erfolgreichen Umgang mit der Pandemie in der ganzen Welt mehr Ansehen zu erreichen, geht nicht auf. Im Oktober erschien eine Umfrage des amerikanischen Pew-Meinungsforschungsinstituts in Washington. Demnach ist das Image des Landes in der Welt so schlecht wie noch nie. 71% der Deutschen haben mittlerweile ein negatives Bild von China. 2002 waren es nur 37. Nicht viel anders sehen die Werte in den USA, Frankreich oder Großbritannien aus. Sollte China der Gewinner der Pandemie sein, dann ist es ein einsamer Sieger. Und auch in China gibt es Menschen, die noch nicht dem nationalistischen Rausch von der Renaissance des Landes erlegen sind. Guo Jing steht am Ufer des Yangtze, des großen Stroms, der durch Wuhan fließt. Hinter ihr lassen Männer Flugdrachen steigen. Die Frau mit den wachen Augen arbeitet für eine NGO, die Frauen berät, die am Arbeitsplatz diskriminiert werden. Während der strikten Ausgangssperre im März hat sie ein Tagebuch geschrieben, das kurz darauf von einem taiwanesischen Verlag veröffentlicht wurde. Innerhalb Chinas aber wurde das Buch zensiert, weil es die Regierung zu harsch kritisierte. Guo lässt sich nicht blenden von der schönen, neuen Welt, die in Wuhan, der Stadt der Helden, wie sie in der Regierungspropaganda heißt, angeblich angebrochen ist. Angst, sagt Guo, haben in Wuhan noch immer viele. Vor einer zweiten Welle oder Reinfektionen. Wer einmal Corona hatte, sei noch immer stigmatisiert, sagt sie. Und als vor Wochen ein Cluster in Qingdao in der Provinz Shandong entdeckt wurde, begannen die Menschen sofort wieder Masken zu horten. Auch die Wirtschaft habe sich noch längst nicht so erholt, wie es die Regierung behauptet. Viele Jobs sind bis heute nicht zurückgekommen, sagt sie. Individuelle Rechte werden heute wie damals ignoriert. Zum Beispiel wird hier 24 Stunden am Tag eine U-Bahn gebaut, um die Wirtschaft zu stimulieren. Es gibt zahlreiche Beschwerden wegen der Lautstärke, aber die werden ignoriert. Die Chinesen kümmern sich traditionell wenig um psychische Gesundheit, sagt sie, ständig sind andere Probleme wichtiger. Doch wer genauer hinhöre, kenne viele Geschichten von Depressionen, Panikattacken und Selbstmorden während des Lockdowns. Zahlen darüber veröffentlicht die chinesische Regierung nicht. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040-3703-7242. blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung. Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen. Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341-7113-120. Fax 0341-7113-125. info@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement 2 wöchentlich als Druckausgabe. Stern, Zeit, Brei. Und per E-Mail im Brei-Datenformat. DZB Lesen 2020. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos unter www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig IBAN DE 44 8605 5592 11 00 83 00 10 BIC WELADE 8LXXX